ARD. SWR Kultur. Forum.
SWR Kultur, das Forum. Und da ist heute das Thema Tatort Politik, was Gewalt mit Politikerinnen und Politikern macht. Dazu begrüßt sie Gregor Papsch. Herzlich willkommen. Der CDU-Politiker Walter Lübcke wird in Kassel ermordet. Die parteilose Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit einem Messer schwer verletzt. Der SPD-Wahlkämpfer Matthias Ecke in Dresden brutal zusammengeschlagen. Extreme Einzelfälle sicher, aber Angriffe gegen Politikerinnen und Politiker gehören inzwischen zum Alltag in Deutschland. Sie reichen von Hass und Hetze im Netz bis hin zur Gewalt auf offener Straße. Tendenz steigend. Der politische Ton hat sich verschärft, ist aggressiver geworden, sagen Menschen, die sich politisch betätigen, vor allem feindseliger. Manche reden von Weimarer Verhältnissen. Was ist da passiert in den letzten Jahren und wann ist da etwas gekippt? Was machen Gewalterfahrungen mit den Opfern, den vielen politisch engagierten Menschen, die eine Demokratie braucht? Und wie kommen wir zurück zu einem respektvollen Umgang miteinander? Darüber sprechen wir. Und wir tun das auf Einladung des Bundesarchivs in Rastatt, genauer der Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte. Deshalb kommt dieses Forum heute aus dem Ahnensaal des Residenzschlosses in Rastatt. Ich möchte Ihnen meine Gäste vorstellen, die aus ganz unterschiedlicher Perspektive auf unser Thema blicken. Dr. Farina Rüß ist bei uns. Sie ist Psychologin am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen in Hannover und ist dort verantwortlich für die Studie Aggressionen und Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker in Deutschland. Hallo, Frau Rüß.
Hallo.
Ich begrüße Dr. Christopher Dove, Historiker und Leiter der Ausstellungsorte im Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Und ja, wir sind gespannt, welche Lehren die Geschichte für unser Thema bereithält. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und ein Politiker ist natürlich auch in der Runde mit dabei, Jonas Weber. Seit 8 Jahren sitzt er als Abgeordneter der SPD-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag. Herzlich willkommen auch an Sie.
Hallo.
Ja, Herr Weber, wir reden über Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker. Darf ich Sie gleich ganz persönlich fragen, haben Sie selbst solche Gewalt schon erfahren? Wollen Sie darüber erzählen?
Ja, leider muss man sagen, selbstverständlich im digitalen Raum. Da erleben wir Hass und Hetze jeden Tag, aber es stoppt nicht im digitalen Raum, es geht auch darüber hinaus. Also man erlebt als Politikerin, als Politiker auch verbale Attacken, Androhungen von Gewalt mindestens. Und an der Stelle möchte ich sagen, das erleben ja nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern auch ihre Liebsten, also ihre Familien sind davon tangiert. Wir dürfen also nicht immer nur auf die Person gucken, die in der Öffentlichkeit steht, sondern auch die, die mithelfen, dass diese Person in der Öffentlichkeit auch einen guten Job machen kann.
Ist da ein Ereignis dabei, das Sie persönlich erlebt haben, das Ihnen besonders nahe geht, nachgeht?
Ja, 2019 hier auf dem Marktplatz in Rastatt haben wir, wie das so üblich ist, vor Kommunalwahlen unseren Infostand aufgebaut und Vertreterinnen und Vertreter der AfD fanden nicht, dass wir an diesem Stelle stehen sollten und haben dann letztlich angedroht, Schläge zu verteilen, wenn wir dort nicht verschwinden. Und das ist eine Erfahrung, die möchte man als Demokrat nicht erleben müssen. Ich bin froh, dass die Polizei relativ schnell eingeschritten ist, aber das ist ein Erleben, das lässt Sie nicht kalt.
Ich habe es gesagt, Sie sind seit vielen Jahren für Ihre Partei unterwegs, an der Basis, in der Kommunal-, dann in der Landespolitik. Sind Sie vorsichtiger geworden? Auf welche Versammlungen gehe ich noch? Welche Themen spreche ich an? Welche lasse ich vielleicht besser weg?
Also ich bin erstmal grundsätzlich Optimist und glaube daran, dass wir in einem sicheren Land leben und deswegen gehe ich auch jeden Tag vor die Tür und ich traue mich auch zu sagen, was ich denke, was gesagt werden muss. Aber natürlich ist es etwas, was Sie beschäftigt. Das nehmen Sie schon mit nach Hause. Früher haben Sie vielleicht nur die Sachfragen mit nach Hause genommen und heute nehmen Sie auch die ein oder andere Begegnung, die eben Gewaltandrohung oder Gewalt impliziert, mit nach Hause und beschäftigt Sie dann auch nachhaltig. Mhm.
Farina Rüß, für Ihre Studie haben Sie bundesweit rund 1500 Politikerinnen und Politiker nach ihren Gewalterfahrungen befragt. Bevor wir uns das genauer anschauen, kommt Ihnen das, was wir eben von Herrn Weber gehört haben, bekannt vor?
Ja, leider schon. Wir haben 1500 befragt und über die Hälfte hat sowas schon mal erlebt. Einige auch mehrere verschiedene Sachen. Das ist eher die Regel als die Ausnahme. knapp die Hälfte auch in den letzten 6 Monaten, also auch ganz aktuell. Das liegt nicht nur weit zurück und man muss irgendwo hingucken. Und auch die Bandbreite von Hass und Hetze im Netz bis hin zu tätlichen Angriffen, Sachbeschädigungen. Und was ich auch wichtig finde, wir haben zusätzlich auch Interviews geführt, gerade diese Betonung, dass auch nicht nur Familienangehörige, sondern bei denen, die auch Wahlkreisbüros haben, auch Mitarbeitende mit betroffen sind.
Statistiken, Zahlen, das sind für die Psychologin nur der Ausgangspunkt für weitergehende Fragen. Welche sind das vor allem in Ihrer Untersuchung?
Ja, uns hat es interessiert, neben diesen Statistiken, die wir ja auch alle kennen vom Bundeskriminalamt, nicht nur, wie verbreitet ist es eigentlich, wenn man die Leute fragt, unabhängig von Anzeige, sondern auch, was macht das mit den Politikern und den Politikerinnen, wenn sie so etwas erleben? Sowohl in Bezug auf ihr psychisches, individuelles, privates Empfinden, also haben die vielleicht mehr Angst, psychische Belastungssymptome, Stress, aber gleichzeitig auch, was macht das mit ihrer politischen Aktivität, weil das vor einem demokratietheoretischen Hintergrund passiert, ziehen sich Menschen zurück, gibt es dafür Hinweise, das war uns sehr wichtig. Wie gehen die dann damit um?
Darüber sprechen wir gleich noch
genau, ausführlich.
Christopher Dove, war Politik nicht schon immer ein gefährliches Terrain? Sie merken, das ist jetzt direkt die Frage an den Historiker. Leben Politiker heute gefährlicher als früher? Ich denke da nur an die Attentate auf Oskar Lafontaine oder Wolfgang Schäuble, beide ja im selben Jahr, damals 1990. Sind wir heute nur sensibler, aufmerksamer geworden, vielleicht sogar empfindlicher?
Geschichte ist ja unendlich lang und ich will den Zeitraum, den ich jetzt in den Blick nehme, erstmal deutlich einschränken, indem ich sage, ich schaue nur auf die Zeiten, in denen es in Deutschland Demokratie gegeben hat. Das heißt also, ich schaue auf die Weimarer Republik von 1918 bis 1933 vereinfacht gesprochen und dann auf die Zeit von 1945, als dann wieder eine Demokratie aufgebaut wird bis heute. Das sind ja riesige Zeiträume. Und da kann man dann Phasen unterscheiden, in denen es intensivierte Gewalt in der politischen Kultur und Gewalteinsatz als politisches Mittel gegeben hat und dann Phasen, in denen es deutlich weniger gegeben hat. Das kann man vielleicht an der Weimarer Republik in wenigen Sätzen deutlich machen, denn wir wollen ja noch mehrere Facetten heute Abend besprechen. Wir haben in der Weimarer Republik zu Beginn einerseits die politischen Konflikte, die bis zu bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen dann führen. Zusätzlich haben wir eine Serie an Morden an führenden Politikern. Dann haben wir Mitte der 20er Jahre eine Phase, in der diese Ausübung extremer Gewalt deutlich zurückgeht, aber in der die politische Sprache weiter sehr, sehr militant, militarisiert bleibt und in der auch sehr scharfe Feindbilder gepflegt werden und haben dann Ende der 20er Jahre zunehmend politische Gewalt auf der Straße, wo dann die Konflikte um die Präsenz im öffentlichen Raum, so wie Sie das dann von dem Wahlkampf von Ihnen erzählt haben, dann wirklich mit brutaler Gewalt ausgeübt wird und wo dann auch Politikerinnen und Politiker oder politisch aktive Akteure, die nicht bekannt sind, dann plötzlich Ziel von Gewalt werden und dann gegebenenfalls auch ermordet werden.
Eine kurze Nachfrage, bevor wir in die Diskussion gehen, die uns nachher auch noch beschäftigen wird. Stichwort Weimar. Sie leiten ja auch die Erinnerungsstätte Matthias Erzberger in Münsingen. Er war Zentrumspolitiker in der Weimarer Republik, ist aber schon 1921 von einer rechtsterroristischen Organisation ermordet worden. Jetzt hören wir heute oft, wir erleben ein neues Weimar, wir leben wieder in Weimarer Verhältnissen. Was halten Sie von solchen Vergleichen grundsätzlich?
Also zunächst einmal, ein Vergleich ist ein Instrument, ist ein Werkzeug und nichts anderes. Und dann bei jedem Werkzeug frage ich, wofür setze ich das ein? Sie haben das Problem, Sie wollen eine Platine reparieren, nehmen Sie einen Lötkolben, da wird es funktionieren, wenn Sie einen Hammer nehmen, damit können Sie die Platine gut zerstören, aber Sie werden sie nie reparieren können. Und das jetzt übertragen auf das, was Sie eigentlich mit einem Vergleich wollen, in der politischen Sprache oder aber auch dann, wenn ich wissenschaftlich ein gewisse Erkenntnis gewinnen will.
Und da Vergleich, ist der Hammer fehl am Platz auf jeden Fall.
Genau, und Vergleich heißt auch nicht gleichsetzen, sondern es kann eine Möglichkeit sein, um den Blick auf etwas zu schärfen. Das ist der eine Teil meiner Antwort. Der andere Teil meiner Antwort, ich bin Historiker und Historiker gehen davon aus, dass Ereignisse nacheinander passieren und damit ist automatisch jede historische Situation einmalig. Aber, jetzt kommt mein Aber, sonst würde ich ja meine Tätigkeit im Museum dann unterminieren. Wenn man zurück in die Geschichte schaut, auch und gerade vor dem Hintergrund aktueller Fragen. Dann kann man bestimmte Dinge besonders gut erkennen oder für bestimmte Zusammenhänge besonders sensibilisieren. Das, was ich erkenne, ist keine Blaupause oder der Masterplan für die Gegenwart. Aber ich kann sensibel werden und überlegen, was kann passieren und an welchen Stellschrauben könnten wir in der Gegenwart dann drehen.
Also Geschichte wiederholt sich nicht, aber der Blick zurück kann nicht schaden, ist im Zweifelsfall lehrreich für die Gegenwart, für die Zukunft. Schauen wir uns die Situation in Deutschland etwas genauer an. Politisch motivierte Gewalt hat laut der aktuellen Statistik des Bundeskriminalamts im Jahr 2024 um rund 40% zugenommen, so stark wie nie. Die Zahlen für 2025, Frau Rüß, liegen, glaube ich, aktuell noch nicht vor. Wie und in welchem Ausmaß sich diese Gewalt konkret gegen Politikerinnen und Politiker richtet, dazu forschen Sie mit eigener Studie. Und die, so habe ich Sie verstanden, schaut nochmal anders, nochmal genauer hin. Was haben Sie herausgefunden?
Ja, vielleicht das anders noch mal kurz erklären. Der Unterschied zwischen den offiziellen Zahlen und unserer Studie ist, dass wir wirklich alle PolitikerInnen in Deutschland auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene befragt haben, unabhängig davon, ob sie schon mal Gewalt erlebt haben oder nicht oder diese angezeigt haben. Das heißt, es ist quasi das, was man auch sehen kann, wenn man nicht nur offiziell gemeldete Zahlen hat. Und was wir da sehen, ist, dass wirklich über die Hälfte der Befragten solche Erfahrungen schon gemacht hat in der Vergangenheit. Also wir sprechen extra von Anfeindung, Aggression und Gewalt. Da geht es nicht nur um strafbare Delikte, sondern auch Vorformen, wo das vielleicht schwierig ist, das immer einzuordnen, ob das jetzt juristisch wirklich strafbar ist oder nicht. Aber solche Erlebnisse haben die meisten schon gemacht und auch in einer großen Bandbreite. Und was uns vor allen Dingen interessiert hat, war ja eben dieses, wie gehen die Menschen damit um? Welche Folgen hat das? Und da fand ich schon sehr spannend zu sehen, dass sich sehr deutlich zeigt, dass es eine psychische Belastung gibt, die bei Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, deutlich größer ist. Zum Beispiel mehr Angstsymptome, mehr Depressionssymptome. Aber wenn man dann in den politischen Raum guckt, auch deutlich wird, dass Angst in Bezug auf die Tätigkeitsausübung deutlich stärker ausgeprägt ist bei Menschen, die solche Erfahrungen schon gemacht haben, als bei denen, die sie nicht gemacht haben. Das heißt, die überlegen sich mehr, ob sie vielleicht im öffentlichen Raum sprechen, ergreifen mehr Vorsichtsverhalten und überlegen auch stärker sozusagen, vielleicht auch mal ganz rauszugehen.
Herr Weber nickt. Die ganze Zeit?
Ja, das ist eine Erfahrung, die man, glaube ich, schon auch festmachen kann. Wir kennen Menschen, die gerade so Kommunalwahllisten nicht mehr antreten möchten, weil sie dieses Problem haben. Wir haben es als Landtag auch dahingehend verändert, dass früher auf den Kommunalwahlstimmzetteln die Hausanschrift, also die persönliche Anschrift gestanden hat, um Bürgernähe zu unterstreichen. Und diese Möglichkeit ist weggefallen, weil viele Menschen Sorgen haben, dass wenn ihre Privatanschrift zugänglich ist, dass dann dort eben negative Folgen im Raum stehen.
Herr Dove, wer heute in der Politik aktiv ist, bewegt sich natürlich in einer viel größeren Öffentlichkeit als vor den Zeiten des Internets, der sozialen Medien und so weiter. Ist es da eigentlich nur logisch, dass er auch mehr angegangen wird, dass er mehr einstecken muss?
Ich glaube, der Faktor der Größe der Öffentlichkeit ist nicht der relevante, sondern es ist die Frage, wie ist diese Öffentlichkeit kontrolliert oder auch nicht? Wenn ich jetzt in einer historisch langen Perspektive schaue, dann ist ja die Antwort darauf, wie geht man mit Gewalt in einer Gesellschaft um, dass wir zumindest in Kontinentaleuropa sagen, wir setzen auf ein Gewaltmonopol des Staates. Der Staat hat seine Grundlagen in den Grund- und Menschenrechten. Politisch ist er organisiert als Demokratie und es gibt das Rechtsstaatsprinzip, um dann auch einfach nochmal die Einhaltung der Grund- und Menschenrechte und die Gewaltenteilung dann auszutarieren. Das ist etwas, was nicht perfekt, aber im nationalstaatlichen Rahmen ganz gut funktioniert. Aber wir haben jetzt mit den sozialen Medien, mit den digitalen Welten etwas, wo wir keine vergleichbare Strukturierung, Einhegung auf einer übergeordneten Ebene haben, die dann diesem globalen Phänomen der digitalen Welten gerecht wird. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil das Sprechen über die Gegenwart, dazu müsste man
das
ganz
ist nicht
andere
die Sache des Historikers.
Kompetenzen haben, als ich sie habe.
Aber ich fand es sehr interessant, Herr Weber, dass Sie, als ich Sie eingangs gefragt habe, haben Sie solche Erfahrungen schon gemacht, haben Sie sofort begonnen mit der digitalen Gewalt im Grunde genommen, im digitalen Raum. Wie empfinden Sie das? Welches Gewaltpotenzial birgt das Internet als Ort von Hass, von Hetze, von Verschwörungstheorien, Blasenbildung und so weiter?
Also ich glaube, wir könnten jetzt jedweden Post eines demokratischen Politikers auspacken und könnten darunter 200-300 Kommentare immer aus einer Richtung, nämlich aus einer rechtsextremen Richtung sehen, die teilweise hart an die Grenze des Strafbaren und darüber hinaus sind, die ganz offensichtlich zur Einschüchterung dienen. Und wenn ich jetzt an die letzten Jahre im Landtag denke, dann erlebe ich da auch eine AfD-Fraktion, die ganz bewusst in ihren Reden einen Sound setzt, der sich dann fortschreibt im Netz und der von den Anhängern auch ganz bewusst aufgegriffen wird. Also das ist auch was, wir haben natürlich diesen Raum, diesen digitalen Raum, der neu ist, aber dass der genutzt wird als Massenkommunikationsmedium und dass da bestimmte Kräfte auch einen Sound reinstrahlen, das glaube ich, kann man schon festhalten.
Wie oft, Frau Rüß, kommt das in Ihrer Studie vor? Also bei den Rückläufen?
Ja, wir wissen nicht so genau, weil wir das gemeinsam befragt haben, ob die Menschen Beleidigungen erlebt haben und so weiter. Und wir können nicht jede Einzeltat differenzieren. Aber was wir zum Beispiel sehen, ist, dass die Politiker bei diesen Fragen, wie sehr sie sich zum Beispiel davor fürchten, angegangen zu werden, differenzieren wir zum Beispiel im öffentlichen Raum, im Kontakt mit Bürgern und online. Und da ist online die Furcht deutlich stärker ausgeprägt. Also in der subjektiven Wahrnehmung ist das ein gefährlicherer Raum für die Politiker.
Genau, die Frage ist ja auch, die sich Ihnen stellt, bei solchen Fragen, wann beginnt eigentlich Gewalt? Also Gewalt kann sichtbar, kann unsichtbar sein, sie findet auf der Straße statt oder eben digital. Sie reicht von der persönlichen Verunglimpfung bis hin zu Mord. Ne?
Ja.
Welche Delikte erfassen Sie da?
Ja, uns war total wichtig, dass wir sagen, wir wollen auch unter der Strafbarkeitsgrenze anfangen, weil das ist ja irgendwie ein Kontinuum. Man weiß manchmal sowieso nicht so genau, wie das einzuordnen ist und als betroffene Person ja schon mal gar nicht. Man braucht erstmal einen Prozess, um hinterher festzustellen, war es jetzt strafbar oder nicht. Und das macht vielleicht, also aus der psychologischen Forschung weiß man auch bei anderen Delikten, dass die Wirkung, die ein Erleben von Normüberschreitung, ein Selbst gegenüber Grenzüberschreitung haben kann, nicht davon abhängig ist, ob das jetzt strafbar ist oder nicht. Und deshalb war uns sehr wichtig zu fragen, zum Beispiel auch nach sozialen Ausschluss, nach Beleidigung, Belästigung, Bedrohung, die vielleicht auch weicher sind, aber trotzdem ein Ausdruck von einem Klima und einer Einschüchterungskampagne zum Beispiel sein können. Deshalb haben wir gezielt auch von Aggression und Gewalt gesprochen und nicht nur von Gewalt. Gewalt ist ein sehr schwieriger Begriff und wird von allen unterschiedlich ausgelegt.
Aus einer historischen Perspektive sehe ich Parallelen zur ersten Hälfte oder zum ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, wenn ich danach frage, inwiefern es eine Medien- und Kommunikationsrevolution gibt. Ich glaube, wir sind gerade genau in so einer Phase und das können wir noch überhaupt gar nicht überschauen. Was passiert eigentlich auch mit unserer Wahrnehmung, mit dem, wenn plötzlich Deepfakes dann uns Dinge vorgaukeln, die wir uns haben noch vor wenigen Monaten nicht vorstellen können, wenn wir ein ganz anderes Verhältnis von Wirklichkeit und digitaler Welt, wenn sich das herausbildet. Ich glaube, da stehen wir in einer, das ist meine Gegenwartsdiagnose als beobachtender Bürger. Als Historiker habe ich die Assoziation, wie gesagt, an das erste Drittel des 20. Jahrhunderts. Eine Zeit, in der auch es tiefe Umbrüche gegeben hat. Das Medium Foto tritt seinen Siegeszug an. Dann das Radio und dann das bewegte Bild. Und das war etwas, was für die Menschen auch einen ganz anderen Blick und einen anderen Umgang mit Welt mit sich gebracht hat. Und wenn Sie in die Weimarer Republik reinschauen, sehen Sie, dass auch gerade diese Möglichkeiten dieser neuen Medien genutzt wurden, um auf aggressivste Art und Weise Demokratie und demokratische Politiker anzugreifen, herabzusetzen, um dann auch die Demokratie zu zerstören. Und in der Frühphase kann man sagen, wow, dass die das geschafft haben, die Demokratie durch diese schwersten Krisen zu bringen und dann auch ein Stück weit in etwas stabileres Fahrwasser. Aber wir sehen dann an den späten 20er und den frühen 30er Jahren auch, damit ist Demokratie nicht auf Dauer gesichert, sondern es können dann noch weitere Faktoren hinzukommen, die Demokratie dann zerstören können. Und das ist auch, glaube ich, eine wichtige Mahnung für uns. Und jetzt springe ich wieder in die Rolle als Bürger, dass wir uns immer wieder klar machen, Achtung, Demokratie ist vergänglich, kann zerstörbar sein. Und da müssen wir auf der Hut sein.
Herr Weber, wir sprechen seit Jahren ja schon, nicht, von der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft, die aus wirtschaftlicher, sozialer Unsicherheit resultiert, vielleicht auch aus medialer Überforderung. Vor allem mit dem Aufstieg des Populismus. In Deutschland steht dafür vor allem die AfD. Wie hat diese Partei die politische Kultur verändert? 8 Jahre im baden-württembergischen Landtag. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Also sehen Sie es mir nach, Populismus ist mir ein bisschen zu kurz gegriffen bei der AfD. Wenn ich mir die Reden von Beginn an anhöre, dann haben sie sehr starke rechtsextreme, rechtsradikale Momente. Und das muss man, glaube ich, auch benamen, weil sie auch damit spielen ein Stück weit. Sie tun zwar, wie wenn sie die Stimme des Volkes wären, aber sie verfolgen eine radikale, extreme Agenda. Und dieser Weg im Parlament, den man nachzeichnen kann, ist eigentlich ein Weg des Erstarken und eines Wegs des Mutes, dass man wirklich Sachen sagen kann, die noch vor Jahren undenkbar gewesen sind. Und das ist das, was die AfD gerade macht. Sie verschiebt den Diskurs, sie verschieben rote Linien und sie setzen quasi immer noch einen extremen Punkt drauf, weil sie ja letztlich aus dieser extremen Haltung, aus dieser Polarisierung wiederum Wählerstimmen generieren. Und das ist die Agenda. Man vergiftet ein Stück weit die Demokratie jeden Tag in der Hoffnung, selbst Erfolg daraus zu ziehen. Und
der CDU-Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt, Tim Tessmann, sagt, bei Trigger-Themen wie Migration oder Energiewende brüllen sich die politischen Lager nur noch an, beschimpfen sich als Lügner und Verräter. Und dieses Geschrei kommt sowohl von rechts als auch von links. Man soll ja streiten, aber wichtig ist, dass man sich hinterher die Hand wieder reicht, vielleicht zusammen ein Bier trinkt. Kommt das eigentlich noch vor? Gibt es das in Ihrem Alltag noch?
Also für den Landtag von Baden-Württemberg kann man schon sagen, dass wir uns nicht nur anbrüllen und dass wir auch miteinander im Dialog sind über die demokratischen Fraktionsgrenzen hinweg. Aber wenn Sie den ganzen lieben langen Tag, 10 Stunden am Tag, immer eine Gruppierung haben, Rednerinnen und Redner einer Partei haben, die Gift verbal versprüht, dann werden Sie selbst auch ein Stück weit lauter, weil Sie versuchen ja auch dem etwas entgegenzusetzen. Und als überzeugter Parlamentarier und Demokrat wollen Sie ja Demokratie schützen und verteidigen und sind dann dadurch motiviert. Das ist aber nicht immer klug, weil sie am Ende ein Stück weit in eine Lautstärke verfallen, die vielleicht dem Thema nicht immer angemessen ist. Und wir verlieren ein Stück weit auch die sachliche Diskussion. Aber anbrüllen würde ich jetzt für den Landtag von Baden-Württemberg nicht stehen lassen wollen. Ja.
Frau Rüß, zurück zur Gewalt an einzelnen Politikerinnen und Politikern. Haben Sie eigentlich herausfinden können in Ihrer Studie, wogegen sich die Feindseligkeit, der Hass, die Gewalt richten, gegen die Person oder die politische Anschauung oder das demokratische System insgesamt?
Ja, also erstmal, wir haben ja nur die Betroffenen befragt. Das heißt, es ist die Wahrnehmung. Wir konnten das jetzt nicht mit den TäterInnen validieren. Ne? Aber in der Wahrnehmung ist es schon so, dass die PolitikerInnen mehrheitlich berichten, dass sie das schon erleben, dass sie wegen Aspekten ihrer politischen Haltung und Tätigkeit angegangen werden. Ganz häufig wird die Parteizugehörigkeit genannt, aber auch konkrete politische Äußerungen, politische Themen, für die sie sich einsetzen. Und das sieht man auch, wenn man guckt, das Risiko, betroffen zu sein, ist für Politikerinnen besonders hoch, die sich für sogenannte, sag ich mal, wir haben das kritische Themen genannt, einsetzen. Also Themen, die in der Gesellschaft aktuell sehr stark polarisiert diskutiert werden. Wenn PolitikerInnen angegeben haben, dass das ihre Hauptthemen sind, dann ist das Risiko deutlich höher, auch angefeindet zu werden. Und in diesem Zusammenspiel merkt man schon, okay, es ist irgendwie Gewalt, die sich oder Aggression, die sich gegen die politischen Aktivitäten der Menschen richten, zum großen Teil. Andere Sachen werden auch genannt, aber das macht einen großen Teil aus. Und was ich wichtig finde, dabei zu berücksichtigen, ist, dass wir das in Studien auch sehen, zum Beispiel Online-Hass, der richtet sich auch nicht nur gegen Politikerinnen und Politiker, sondern vermehrt gegen Leute, die irgendwie politisch aktiv auftreten, also auch Aktivistinnen oder andere politische Gruppierungen, ohne Menschen ohne Mandat. Und das ist sozusagen der Punkt, wo deutlich sichtbar wird, okay, es handelt sich um politisch motivierte Gewalt.
Gibt es noch Unterschiede entsprechend der Kategorie Gender?
In unserer Studie nicht so sehr, in anderen Studien schon. Deshalb ist es ein bisschen schwer zu sagen, ob Frauen häufiger betroffen sind. Manche Studien finden das, andere wir nicht so deutlich. Aber in der Art und Weise, wie sie betroffen sind, da gibt es deutliche Hinweise, dass sich das unterscheidet. Zum Beispiel sexualisierte Gewalt und Gewalt, die sich stärker auf Äußerlichkeiten richtet. Das berichten eigentlich nahezu nur Frauen und keine Männer.
Begriffe erzeugen Gewalt, sagt der Gewaltforscher Wilhelm Heidmeier. Und diese Gewalt gedeiht dort umso mehr, wo eine Gesellschaft ihr nichts entgegensetzt. Haben wir uns an die neuen Verhältnisse stillschweigend gewöhnt, Herr Dove? Akzeptieren wir sie vielleicht sogar oder nehmen sie einfach hin?
der Zusammenhang zwischen Sprache und Gewalt ist ein ganz, ganz wirkmächtiger. Und da ist, ich gehe wieder in die Weimarer Republik, ja, da kann man das besonders gut zeigen, weil da auch die politische Sprache in einer extremen Art und Weise verroht. Aus politischen Gegnern werden nicht nur schnell Feinde, sondern die Feinde werden auch entmenschlicht und werden zu Ungeziefer deklariert. Und im nächsten Schritt wird dann die Ausmerzung dieser politisch aktiven Menschen dann gefordert. Und das ist etwas, was extrem wirkmächtig ist. Und wenn es dann noch gekoppelt ist, damit, dass man diesen Aufruf zur Ermordung anderer dann versucht, unter Berufung auf die Nation dann zu legitimieren, dann kann das historisch eine unglaubliche Wirkmacht entfalten. Das ist etwas, was hochgradig gefährlich war in der Vergangenheit und was, wenn man in die Zeitgeschichte schaut, auch nicht nur auf die deutsche, auch immer wieder eine hochgradige Gefährdung für eine demokratische politische Kultur ist.
Aber darf ich da kurz einmal was zu? Wir hatten ja gefragt, haben wir uns daran gewöhnt? In den Interviews haben wir das auch ganz häufig gehabt, dass die PolitikerInnen gesagt haben, ja, das gehört einfach dazu. Das finde ich natürlich gefährlich, weil das ist so ein bisschen die Frage, wie die Diskurse sich dann verschieben. Andererseits, manchmal ist dieses Thema so schwer und dann habe ich auch immer so die Hoffnung, wir können auch andere Bewegungen sehen. Zum Beispiel, wir hatten die negativen Rollen des Internets angesprochen, aber wir haben gleichzeitig eine Zeit, das ist jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung, vielleicht kann das irgendjemand dann anders einordnen, die Rolle der Medien bei demokratischen Bewegungen und auch aktivistischen Bewegungen für Menschenrechte, also sei es der arabische Frühling, die MeToo-Bewegung, auch diese Stimmen werden meiner Meinung nach lauter oder ich weiß nicht, ob sie früher, also da kann man ja auch ein bisschen Hoffnung haben, dass es Leute gibt, die eben nicht leise sind und es nicht einfach hinnehmen. Also wollte ich nur immer so...
Da ist der medienpolitische Sprecher der SPD im Baden-Württembergischen Landtag gefragt, Herr Weber, oder?
Ich glaube schon, dass wir eine Aufmerksamkeit haben, gerade auch für solche Entwicklungen. Und ich denke, dass auch gerade die Diskussion um MeToo eine ganz wichtige war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die vor 10, 15 Jahren in dem Umfang stattgefunden hätte, wie wir sie dann letztlich erlebt haben und auch insgesamt sensibler geworden sind. Und das ist ja auch wichtig. Aber was ich ganz interessant finde bei dem Punkt ist, was Sie angesprochen haben, man nimmt auch etwas hin. Und ich glaube, dass die demokratische Mitte, also die Parteien, die auf dem Verfassungsboden stehen, sehr lange sehr viel hingenommen haben, sehr viel auch nicht angezeigt haben, weil es gehört halt auch ein Stück weit zu einer rauen politischen Auseinandersetzung dazu, hat man gedacht. Wir haben dann aber erlebt, dass die AfD jede noch so Kleinigkeit angezeigt hat und es gleichzeitig als Narrativ, als Opfernarrativ benutzt hat, während die demokratische Mitte nebendran stand und gesagt hat, ja, na gut, das gehört halt zum Diskurs dazu. Wir haben auch eine Diskursverschiebung durch ganz bewusste Instrumentalisierung solcher Phänomene.
Und ich nehme eine Strukturveränderung bei der politischen Kommunikation wahr, wenn ich in einer längeren Dimension von vielleicht 30, 40 Jahren schaue. Das geht bis hin dazu, wenn Sie dann mal das Angebot nutzen, die Tagesschau von vor 30 Jahren zu schauen, sich einfach dann nur mal anzuschauen, wie lang und wie intensiv sind die Berichte und wie viel Information wird in einer Minute dann transportiert. Da ist die Informationsdichte und die Informationskomplexität, selbst bei einem, ich sag mal, einem Leitmedium von politischen Nachrichten, deutlich zurückgegangen. Und es wird immer schwieriger, längere inhaltliche Botschaften politisch kommunizierbar zu machen. Das Schlagwort, vielleicht der Satz, der Ausruf, der aus 10 Worten besteht. Mehr können Sie heute in einem Großteil der Medien nicht einem breiteren Publikum mehr kommunizieren. Und das macht es natürlich total schwierig, weil zu einer Demokratie gehört ja das Zuhören, da gehören die unterschiedlichen Meinungen, das Ringen und dann auch die gemeinsame, mühsame Suche nach dem Kompromiss.
Sie hören SWR Kultur, das Forum mit Gregor Papscher Mikrofon, heute aus dem Ahnensaal des Residenzschlosses in Rastatt. Wir reden über den Tatort Politik und die Frage, was macht Gewalt mit Politikerinnen und Politikern und was mit der Demokratie? Und wir, das sind der Historiker Christopher Dove, er hat eben gesprochen, der SPD-Politiker Jonas Weber und die Psychologin Farina Rüß, die zu den Auswirkungen solcher Gewalt forscht. Frau Rüß, was macht die Gewalt mit den Opfern? Welche Folgen hat sie für im wahrsten Sinne Leib und Seele der Betroffenen? Was beobachten Sie?
Ja, wir hatten das ja gerade schon mal auch schon sehr persönlich gehört und das zeigt sich auch in unseren Studien. Also dass insbesondere die psychische Belastung deutlich höher ist bei Menschen, die Aggression und Gewalt erlebt haben im Rahmen ihrer politischen Tätigkeit, aber eben auch dieses Furchterleben deutlich höher ist. Das heißt, die Menschen fürchten sich häufiger davor, im Rahmen ihrer politischen Tätigkeit angegangen zu werden und sie ergreifen auch mehr Sicherheitsverhaltensweisen. Und wenn wir sie direkt gefragt haben, die was erlebt haben, haben sie aufgrund dieser Erfahrung ihr politisches Engagement verändert? Glücklicherweise, die Mehrheit sagt nein, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Aber ungefähr jede achte Person sagt, ja, sie haben ihr politisches Engagement insgesamt verringert. Jede achte, aber auch, sie haben es verstärkt. Und das finde ich spannend. Also es gibt diese beiden Tendenzen. Das sind nicht die Mehrheit, aber es gibt diese Leute, die davon betroffen sind. Und wenn man sich jetzt genauer anguckt, bei dem, was verringert wird, das sind vor allen Dingen öffentliche Äußerungen zu kontroversen Themen. Das sagt ungefähr jeder Vierte, der Aggression und Gewalt erlebt hat, dass sie das reduziert haben. Und was eher verstärkt wird, sind Allianzen mit anderen Politikern und Politikerinnen. Und ich finde, das ist irgendwie so ein schönes Bild, dass man sagt, okay, ja, es gibt diese Probleme, aber es gibt gleichzeitig auch Bewegungen, die sagen, okay, wir machen da was gegen.
Wie war Ihre Strategie, Herr Weber? Irgendwie weitermachen und am besten nicht dran denken oder jetzt erst recht? Die anderen, die Gegner nicht gewinnen lassen?
Na, ich glaube, wir leben in der schönsten Demokratie, die zumindest ich erinnern kann. Und ich bin sehr froh, dass wir in dieser leben. Und deswegen braucht es jeden Tag Einsatz und Leidenschaft dafür. Aber das kostet natürlich auch Kraft. Also das muss man auch ganz offen sagen. Vielleicht ist es nicht die Frage, sich zurückzuziehen, aber in dieser Flut von medialer Entwicklung, Kontroverse und Polarisierung, da auch jeden Tag aufzustehen und das Richtige und Gute zu tun, das ist sicherlich auf jeden Fall eine Herausforderung, auch ohne eine Gewalterfahrung. Das ist jeden Tag schon eine immense Herausforderung und die müssen wir uns stellen. Und da hilft ehrlicherweise nicht nur ein familiärer Background, sondern es helfen auch Demokratinnen und Demokraten, die das im Geiste mittragen.
Ja, Sie haben ja Ihre Gewalterfahrung zur Anzeige gebracht, hatten Sie gesagt.
Richtig,
vor der Sendung, ne?
Absolut.
Warum?
Ich habe das. Es gab mehrere Momente, aber ich habe all diejenigen, die strafrechtlich relevant sind, unbedingt zur Anzeige gebracht und ich halte das auch für richtig und wichtig, weil wir sind nicht nur eine funktionierende Demokratie, sondern wir sind auch ein starker Rechtsstaat und zu einem Rechtsstaat gehört dazu, dass wir auch Straftaten anzeigen. Mhm. Im Übrigen mittlerweile auch üblich, dass das Landesinnenministerium allen kommunalpolitisch und landespolitisch Aktiven einen Leitfaden gegen Gewalt mit auf den Weg gibt.
Und trotzdem, Frau Rüse, hatte ich Sie verstanden, Anzeigen sind eher die Seltenheit.
Ja, in unserer Studie kann man nicht ganz so gut differenzieren zwischen den, sag ich mal, strafbaren Delikten und den nicht strafbaren Delikten. Aber selbst wenn man genau reinguckt, ist die häufigste Umgangsform mit Aggression und Gewalt, die wir berichtet bekommen haben, dass es eher privat und intern passiert. Also mit Freunden, mit der Familie oder mit Kolleginnen. Aber weniger, dass es auch bei parteipolitischen Stellen gemeldet wird. Also die offiziellen Wege sind jetzt nicht die, die am häufigsten genannt werden. Wenn man sich aber anguckt bei Anzeige, ist es schon so, dass bestimmte Delikte häufiger angezeigt werden. Bestimmte Parteien, genau was Sie gesagt hatten, das haben wir auch beobachtet, dass gerade Parteien, also Parteiangehörige von den Linken, der AfD, aber auch den Grünen etwas stärker anzeigen, die Mitte, eben die Mitte-Volksparteien da etwas zurückhaltender sind. Und ein Bereich, den ich sehr wichtig finde, ist, wenn wir auch über Gleichberechtigung sprechen und die Rolle von Frauen in der Politik, dass Frauen deutlich zurückhaltender sind, Taten anzuzeigen und auch Sexualdelikte werden deutlich weniger angezeigt.
Ich will jetzt doch noch mal Sie, Herr Weber, konkret etwas fragen. 8 Jahre saßen Sie im Landtag, Sie sind dort künftig nicht mehr vertreten. Die SPD hat landesweit nicht mal 6% der Stimmen geholt, die AfD in ihrem Wahlkreis Rastatt über 30% Zweitstimmen. Als Profi müssen Sie das hinnehmen, müssen Sie es akzeptieren, aber sagt man sich nicht auch frustriert, das war irgendwie dann doch alles für die Katz, unsere Arbeit wird nicht mehr honoriert, die der Populisten oder der Extremen umso mehr?
Na, jetzt gehören Wahlen zum demokratischen Berufsrisiko, insofern sollte man sich nie über Wahlergebnisse beklagen, aber ich kämpfe schon als Sozialdemokrat und als Demokrat jeden Tag für eine starke Demokratie und wenn sie am Ende einer solchen Strecke nach 8 Jahren nicht wiedergewählt werden, dann schmerzt es. Aber es schmerzt mich umso mehr, weil ich den Eindruck habe, dass wir ein Stück weit, wovon ich eigentlich immer ausgegangen bin, dass es eine Rolle spielen sollte, keine Leistungsgerechtigkeit mehr haben, weil die AfD hat in der Zeit, in der ich im Parlament war, keine nennenswerten Vorschläge gemacht, geschweige denn ordentliche Parlamentsarbeit. Insofern frage ich da schon, wo die Leistungsgerechtigkeit an der Stelle bleibt.
Demokratie ist und war schon immer ein fragiles politisches System, Herr Dove. Müssen wir Menschen und Institutionen besser und vor allem früher schützen? Sie sagten mir vor der Sendung, in Weimarer Zeiten wurde Politikern im Zweifel geraten, sich in eine Waffe zuzulegen. Ja? Der SPD-Mann Philipp Scheidemann ist diesem Rat gefolgt, der Zentrumpolitiker Matthias Erzberger nicht. Er wurde ermordet. Sich eine Waffe zuzulegen, in den USA vielleicht denkbar, bei uns nicht. Was empfehlen Sie?
Noch kurz als Ergänzung, auf Philipp Scheidemann wurde auch ein Attentat verübt, dass er mit viel Glück überlebt, und das hatte dann wenig mit damit zu tun, dass er eine Waffe mit sich führte. Aber jetzt jenseits von dem Konkreten, ich glaube, zum Schutz der Demokratie ist es elementar, dass man das Gewaltmonopol des Staates erfolgreich durchsetzt und bewahrt. Eines Staates, der auf den Grundlagen von Grund- und Menschenrechten basiert, demokratisch organisiert ist und rechtsstaatlich dann die Gewaltenteilung hat. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz elementar dafür, dass wir ein Stück weit dann auch eine Demokratie schaffen können. Das ist aber nur die institutionelle Grundlage. Demokratie funktioniert letztendlich nur dann, wenn wir sie alle leben, im Großen und im Kleinen. Und zwar auch dann die Möglichkeiten der Praktizierung, aber auch die demokratischen Werte im Alltag ernst nehmen, beispielsweise Kompromiss als einen Wert betrachten und als etwas Normales und nicht als Einknicken, Verlieren, als Gekungel oder das kann man ja dann noch in alle möglichen Verschwörungstheorien dann einbauen. Das sind so Dinge, da ist auch wirklich der Appell an jeden und jede von uns, dass wir diese zentralen Vorstellungen wirklich hochschätzen und das dann auch immer wieder und überall kommunizieren und praktizieren. Und damit können wir auch im Kleinen wirklich etwas dazu beitragen, um demokratische Kultur lebendig zu halten und auch immer wieder neu mit Kraft zu versehen.
Und konkret nachgefragt, Herr Weber, was würde Ihnen denn helfen, sich als Politiker wieder etwas sicherer zu fühlen? Jetzt ist ja oft von der wehrhaften Demokratie die Rede nach außen, aber eben auch nach innen. Was könnte das heißen? Mehr Schutz für Ihre Person?
Also ich glaube nicht, dass mein körperliches Leben in den letzten 8 Jahren wirklich elementar bedroht war, bis auf die Szenen, die ich erlebt habe und dann auch die Polizei eingeschritten ist. Das muss man ja auch wirklich dankenswerterweise sagen, dass wir eine Polizei haben, die auch konsequent solchen Dingen nachgeht. Aber was ich als Politikerin oder als Politiker brauche, ist, was gerade angesprochen ist, Demokratinnen und Demokraten. Weil dieses ganze System Demokratie und Republik funktioniert nicht, wenn 154 Abgeordnete oder 5 Parteien oder 6 Parteien den Karren ziehen, sondern wenn wir nur gemeinsam ziehen. Und was mir da abhanden gekommen ist, auch für meine eigene Sicherheit, dass wir Diskurs auch leben, wie es gerade eben angesprochen worden ist. Dass wir es auch aushalten, dass mal vielleicht Dinge anders entschieden werden oder dass Dinge eben nicht in meinem Sinne entschieden werden. Die klassische Demokratie, der klassische Austausch, das wäre das größte Sicherheitsgarantie. Und last but not least, ich wäre auch für ein AfD-Verbotsverfahren.
Da ist das Recht schon angesprochen, Frau Rüß. Man könnte auch einfach sagen, Gewalt früher juristisch ahnden, das Thema an das Strafrecht gewissermaßen delegieren. Dann bleibt zwar immer noch die Frage, ob das schon ein Akt der Gewalt ist, den Bundeskanzler als Pinocchio in den sozialen Medien zu bezeichnen oder nicht. Aber wäre das eine Lösung? Was meinen Sie?
Erstmal die PolitikerInnen, die wir befragt haben, fordern das nicht. Also das ist eher weniger das, was angesprochen wird, sondern es wird eigentlich gesehen, wir haben eigentlich ein funktionierendes Strafrecht, das ist ausreichend. Es geht manchmal um ein bisschen transparentere und schnellere Strafverfolgung, die teilweise bei Delikten angesprochen wurde, die verbessert werden könnte. Aber insbesondere, dass eigentlich der Wunsch da ist, insgesamt gesellschaftlich auf einem weniger aggressiven Diskurs hinzuarbeiten, solidarisch zu sein. Und das heißt, und da kann ich auch persönlich total gut mitgehen, wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, Normverletzungen beginnen nicht erst bei der juristischen Strafbarkeitsgrenze. Und da sind wir dann alle als Gesellschaft gefragt, eine Art von Diskussionsklima mitzugestalten, das eben inklusiv, friedfertig, hart in der Sache, aber eben weiterhin menschlich bleibt. Und das ist zumindest das, was Sie gerade gesagt haben und das, was wir auch in unseren Studienergebnissen sehen, das ist nicht unbedingt ein Ruf nach einer härteren Justiz und dann nach Solidarität und gelebter Demokratie in der Gesellschaft.
Die Gesellschaft ist gefordert, wir alle sind gefordert, das nehme ich jetzt mit aus dieser Sendung. Das ist jetzt oft formuliert worden. Über den Tatort Politik haben wir diskutiert in diesem Forum bei SWR Kultur, darüber, was die Gewalt ausmacht, woher die Gewaltbereitschaft kommt, was sie mit den Opfern macht. Lassen Sie uns am Ende nach dem Streifenlicht am Horizont fragen. Wir als Gesellschaft müssen entscheiden, welche politische Kultur wir wollen und welche nicht. Das klingt so einfach, Herr Dove. Wie kann es gelingen?
Ich glaube, wir müssen uns zum einen bewusst machen, was es eigentlich heißt und welche großen Vorzüge es hat, in einer Demokratie zu leben. Und da sehe ich eine ganz große begriffliche Irritation. Ich erlebe es im Museum immer wieder, dass Menschen zu uns kommen und sagen, im Nationalsozialismus fand doch da eine Abstimmung statt, also ist das eine Demokratie. Und das zeigt, finde ich, da muss man auch einfach ein Stück weit Wissen vermitteln. Und das andere ist, und ich glaube, das ist dann fast noch wichtiger als reines Wissen, Demokratie bringt ja Werte, bietet uns ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Das ist ja ein paar Mal hier auch angeklungen. Und dass wir uns dessen bewusst machen und das auch positiv bewerten und das auch in unserer Umgebung kommunizieren und leben. Und ich glaube, wenn wir dann sagen, ja, das ist nicht selbstverständlich, das ist was Tolles, was wir hier haben und das müssen wir verteidigen, dann ist das vielleicht auch noch mal etwas, was wir mitnehmen können. Und das auch und gerade vor dem Hintergrund, dass weltweit ja Demokratien immer stärker unter Druck geraten und dass wir uns das dann auch noch mal sehr, sehr klar machen, um so eine positive, das Visionäre, das Versprechen, was ja mit Demokratie auch verbunden ist, dass man das dann noch mal akzentuiert.
Herr Weber, schaffen wir es zurück zu einem konstruktiven, respektvollen Umgang, sei es im Parlament oder im Gemeinderat oder einfach auf dem Marktplatz?
Ich glaube, wir müssen das. Wir müssen es auf dem Kirchplatz, am Stammtisch und über den Zaun beim Nachbarn gemeinsam schaffen. Aber wir müssen auch insgesamt ein Stück geduldiger sein mit Prozessen. Wir müssen auch geduldiger mit der Findung von Lösungen für Probleme sein. Und wenn wir das nicht realisieren, dass das unsere zentrale Zukunftsaufgabe ist in einer digitalen Welt, in der Informationen auf uns einprasseln, die nicht immer wahr sind oder möglicherweise gefaked sind, dass wir diese Geduld und Resilienz aufrechterhalten, dann wird es schwer für die Demokratie. Aber nochmal als Optimist glaube ich, dass wir das gemeinsam schaffen, aber nicht wir vier hier und nicht Hörerinnen und Hörer von SWR Kultur alleine, sondern wir als Gesellschaft insgesamt.
Frau Rüß, Sie haben genickt. Ja. Geduld, Resilienz sind die Stichworte. Sie haben das Schlusswort.
Ich kann da nur zustimmen, gerade der Begriff auch das Tempo rausnehmen. Ich bin Psychologin, deshalb denke ich viel über Kommunikation nach. Und für mich ist auch ein Schlüssel, dass wir es schaffen, wieder mehr Menschlichkeit in jede Art von Kommunikation zu bringen. Und das bedeutet für mich, dass ich mein Gegenüber, mit dem ich mich auseinandersetze, egal wie tief die inhaltlichen Auseinandersetzungen sind oder ob ich bestimmte Handlungsweisen auch verabscheue, trotzdem versuche, das Menschliche in meinem Gegenüber zu sehen und weiterhin verstehen zu versuchen, Verständnis, das bedeutet aber nicht Einverständnis. Und wenn wir das schaffen, immer mal wieder einen Schritt zurückzugehen in der Kommunikation, das Tempo rauszunehmen, sich zu hinterfragen, um dann wieder mit einem menschlichen Diskurs wieder anzufangen, ich glaube, dann haben wir schon ganz viel geschafft und da habe ich sehr viel Mut, dass das auch hilft.
Tatort Politik, was Gewalt mit Politikerinnen und Politikern macht, das war das Thema im Forum heute. Aus dem Ahnensaal des Residenzschlosses in Rastatt und es haben diskutiert die Psychologin Dr. Farina Rüß vom Kriminologischen Institut Niedersachsen in Hannover, der Historiker Dr. Christopher Dove, Leiter der Ausstellungsorte im Haus der Geschichte Baden-Württemberg und der Politiker Jonas Weber. Seit 8 Jahren sitzt er als Abgeordneter der SPD-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag. Herzlichen Dank an Sie drei und Ihnen allen im Publikum und am Radio fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Einen guten Abend. Sehr schön.